Becker.
Petković.
Becker Petković.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Becker Petković. Eine Hälfte von Becker Petković in Australien, die andere Hälfte von Becker Petković ist in München. Beide Boris sind gejetlaggt auf ihre eigene Art und Weise, aber das ist ein Grand Slam, ne? Man schläft nicht, man isst nur komische Snacks und ungesund und beobachtet die Spieler und Spielerinnen dabei, wie sie sich ihre Träume erfüllen, hoffentlich Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wie geht es dir, Boris?
Nee, man lebt so in seiner eigenen Welt. Es zählt nur noch, wer als nächstes spielt oder wer hat denn überraschend verloren. Wie waren die Trainingseindrücke und so weiter? Wie ist das Wetter in Melbourne? Der Rest meines Lebens findet momentan nicht mehr statt. Ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf und schaue mir dann die Nachberichterstattung und dann natürlich auch bei den Damen immer wichtig, wer gewonnen hat und so weiter. Und dann ist meine Sendung je nachdem 8 Uhr, 8.30 Uhr live, Matchball Becker und dann Commentation Match und so weiter. Und so geht das eigentlich den ganzen Nachmittag, bis man dann versucht, irgendwann wieder zur Ruhe zu kommen.
Ich bin sehr gespannt, wie danach dann die Post-Grand-Slam-Depression, wenn die einsetzt, wie man da dann wieder rauskommt, wenn man auf einmal so den Fernseher anmacht und nicht mehr weiß, warum man eigentlich den Fernseher angemacht hat. Aber Boris, lass uns direkt loslegen. Bei mir ist es nämlich schon kurz vor Mitternacht.
Stimmt, okay.
Ja, und du musst ja auch irgendwann ein kleines Mittagsschläfchen halten. Deswegen hauen wir hier einen richtig guten Quickie raus. Und lass uns direkt mit dem letzten Match loslegen, dass du kommentiert hast. Das ist dir hoffentlich und wahrscheinlich am frischesten noch in Erinnerung. Und das war Jannik Sinner gegen Ben Shelton. Wie hat dir das Match gefallen? Wie hat dir Ben gefallen? Wie hat dir Jannik gefallen?
Ja, vor dem Match dachte ich schon, dass ich ein verbessertes Spiel bei Ben Shelton erkannt habe. Jetzt in den letzten Spielen, das Match gegen Ruud hat mir sehr gut gefallen. Dachte schon, dass der Amerikaner zumindest eine Chance hat, mal einen Satz oder zwei zu gewinnen. Gegen Jannik Sinner, die letzten 8 Matches hat er verloren und auch immer keinen Satz dazu gewonnen. Aber Sinner hat vielleicht sein bestes Match bei den US Open dieses Jahr gespielt, von Anfang an unglaublich konzentriert, gerade in seinen Return-Spielen gegen einen der besten Aufschläger der Welt, Shelton, hat er also nichts anbrennen lassen. Ben hat keine freien Punkte bekommen. Und wenn die Rallye dann losgeht, ist Sinner natürlich der bessere Spieler von der Grundlinie. Im zweiten Satz dachte ich, dass Sinner sich körperlich nicht mehr ganz so wohl fühlt. Da war irgendwas. Ich fand auch seine Box nervöser als sonst. Simone Venozzi und Darren Cahill sind sehr früh aufgestanden und haben ihren Mann unterstützt. Das auch auf der Bank immer so ein bisschen. Ich meine, er ist genauso blass wie ich, aber er sah also wirklich blass
aus. Noch blasser
wie ich. Also, aber dann Anfang des dritten war wohl wieder alles gut. Und großes Kompliment an Jannik Sinner. Das war sein bestes Match bisher bei den Australian Open.
Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe hier gehört, dass Darren zu einem meiner Kollegen, ich möchte niemanden unter den Bus werfen, deswegen halte ich mich so ganz generell, dass er zu einem meiner Kollegen oder Kolleginnen gesagt hat, heute gegen Ben, also der war schon sehr beeindruckt von den letzten 2 Sätzen gegen Kaspar Rüth und hat auch deswegen, dass deine Beobachtung, dass die Box nervöser war, stimmt zu 100%, das hat sich hier so ein bisschen rumgesprochen bei uns im Green Room, dass Darren da total nervös war vor dem Match. Und das ist so witzig, ich habe Ben interviewt in Washington D.C., nachdem er in Wimbledon gegen Jannik verloren hatte. Und da war eine meiner Fragen gewesen, Ben, ich fand, du warst viel näher dran in dem Match, als es aussah. Es waren auch 3 Sätze, aber es waren unheimlich enge Sätze. Ich hatte das Gefühl, er hatte Jannik wirklich auf dem Schläger, um wenigstens mal einen Satz zu gewinnen. Ich sage nicht das ganze Match, aber wenigstens mal einen Satz. War das ein ähnliches Gefühl von dir oder wie hast du das Ganze gesehen? Und dann sagte Ben so, nee, also ja, klar, ich war okay, aber ich habe total die schlechte Strategie gehabt und ich habe ganz falsch gespielt. Nächstes Mal, wenn ich gegen Yannick spiele, werde ich es viel besser machen. Und das ist dann so typisch Yannick Sinner, finde ich. Ben ist da reingegangen mit so einer Hoffnung und so einem Selbstbewusstsein, dass er jetzt den richtigen Fahrplan gegen Yannick Sinner hat. Und dann, genau wie du sagst, dann spielt er das so ganz trocken und blass runter und Ben kommt gar nicht dazu, diese neue Strategie irgendwie einzubringen. Oder hast du irgendwas gesehen, was er anders gemacht hat als in den letzten Matches gegen Sinner?
Ja, er wollte dann schon auch häufiger ans Netz vorkommen und auch, ich finde seine Vorhand auch wirklich besser. Seine Rückhand ist etwas konstanter, aber er hat nicht damit gerechnet, dass er so hart um seine eigenen Aufschlagspiele kämpfen musste. Da war das Problem. Also das Return-Feel von Yannick Sinner war absolute Weltklasse. Und das hat Shelton so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Er dachte, wie bei den anderen Spielen auch, also meine Aufschlagspiele gewinne ich leicht und dann habe ich vielleicht eine Chance beim Return. Ganz umgekehrt war es und das war, glaube ich, die Überraschung für alle. Ich finde aber die Kommunikation zwischen Brian Shelton, seinem Vater und Ben immer hervorragend. Das gefällt mir sehr gut. Auch die Tatsache, dass man wirklich auch durch das Mikrofon in der Box hört, was der Trainer seinem Spieler sagt.
Das ist super, dass die das haben, ja.
Genau, in dem Fall der Vater seinem Sohn. Da lernen wir dazu, auf was sie gerade achten. Ich fand das auch bemerkenswert bei Chang mit Leonard Chien, dass auch wirklich da die Kommunikation fast bei jedem Punkt der Fall war. Also das ist ein Mehrwert für uns alle, auch für den normalen Tennisfan. Also da gibt's Trainer, die wirklich Ahnung haben, was das Tennisspiel angeht. Aber Yannick Sinner war heute bärenstark. Und ich vielleicht auch, wenn man so Richtung ja Djokovic schaut und Alcaraz und Zverev, Yannick war so ein bisschen unter dem Radar. Also die dritte Runde
schon,
glücklich gewonnen durch diese Hitzeregelung, auch gegen Daderi. Ja, das war okay, aber Daderi auf Hartplatz, den muss er. Also man hatte noch nicht so richtig das Gefühl, wie gut ist Yannick Sinner dieses Jahr in Australien. Und nach dem heutigen Spiel sage ich, er ist wieder einer der Top-Favoriten.
Ja, und Boris, machst du dir Sorgen, dass sich das ja jetzt schon ein paar Mal wiederholt hat bei Yannick, dass er in der Hitze wirklich Probleme hat und die Welt wird ja nicht gerade kühler und die Turniere, wir haben schon oft drüber gesprochen, wir reisen dem Sommer hinterher, also es wird immer mehr Turniere in extremen Hitzebedingungen geben. Machst du dir da Sorgen um ihn ein bisschen?
Das ist eine Schwachstelle, das hat er auch in der Pressekonferenz zugegeben, dass er daran arbeiten muss und dass er da einfach fitter wird. Aber wenn man weiße Haut hat und rote Haare, ich weiß, wovon ich spreche, fällt es einem einfach bei 30 oder 35 Grad natürlich schwer. Also da kann man auch nichts ändern. Nee. Ich habe es auch immer gehasst, in der Mittagshitze zu spielen und man kann dann Elektrolyte trinken vor und so weiter. Aber wenn andere Menschen sich in die Sonne gehen und bräunen wollen, habe ich einen Sonnenstich und ich glaube, Yannick Sinner geht es ähnlich. Und deswegen wird das immer ein Problem bleiben. Er geht damit gut um, hat 4 Grand Slams gewonnen und war lange die Nummer 1 der Welt, jetzt die Nummer 2. Aber ich glaube, das Thema Hitze wird immer ein Problem bleiben für Yannick Sinner.
Ja, er ist halt ein Junge vom Berg und nicht ein Junge vom Strand. Aber wir, wir kommen, du hast gerade Leonard Thien angesprochen, da kommen wir natürlich auch noch drauf, aber lass uns erstmal in der Hälfte bleiben. Yannick Sinner wird jetzt gegen Novak Djokovic spielen. Novak Djokovic hat gegen Lorenzo Musetti 2-0 Sätze hinten gelegen und dann 3-1 geführt, aber man hat schon gesehen, dass bei Lorenzo gar nichts mehr ging. Er hat sich wieder an der gleichen Stelle, also diesmal wohl auf der anderen Seite, also am anderen Bein, aber die gleiche Stelle, die er sich bei den French Open verletzt hat letztes Jahr, als er gegen Alcaraz aufgeben musste, die er sich im Monaco-Finale verletzt hat, als er gegen Alcaraz aufgeben musste. Also es ist so ein bisschen ein Muster jetzt bei Lorenzo, dass die wichtigen Matches dann dieser Oberschenkel zumacht irgendwie. Hast du das Match sehen können überhaupt? Das war ja bei euch mitten in der Nacht dann, oder?
Ja, ich habe dann die Zusammenfassung gesehen, natürlich ein paar Mal. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, weil ich finde den absolut Weltspitze. Also der gehört auch jetzt in die ersten 5, wie er Tennis spielt. Aber er muss natürlich körperlich fit bleiben. Und bei einem Grand Slam geht's dann eigentlich erst ab dem Halbfinale ans Eingemachte. Da geht's, da willst du dein bestes Tennis spielen. Und zum wiederholten Male war Lorenzo Musetti leider echt dann verletzt. Er muss das Match heute gewinnen. Er ist der bessere Spieler. Dann spielt er im Halbfinale gegen Sinner. Das wäre Rekord-Einschaltquoten in Italien gewesen. Ja. Also die ärgern sich auch. Da muss er herausfinden, was es ist. Er ist noch sehr jung, er ist 23 Jahre alt. Er ist fitter, er ist besser, aber das ist seine Schwachstelle. Die Hitze bei Sinner ist vielleicht die Adduktoren bei Lorenzo Musetti, weil also vom Spielerischen hat er die Möglichkeiten, mit Sinner und Alcaraz mitzuhalten. Aber er muss noch fitter werden. Daran arbeitet er. Aber ich finde insgesamt gut, dass wir ihn haben. Er schaut sehr gut aus, Andrea. Das weißt du besser beurteilen wie ich. Aber er ist ein guter Typ, hat Charisma, hat Ausstrahlung, sagt die richtigen Sachen. Also das Tennis wird wirklich profitieren von ihm. Aber ich hätte ihn gerne endlich mal in einem Grand Slam-Finale.
Ja, also Musetti hatte irgendwie sein ganzes Turnier stand unter einem schlechten Stern, gar nicht mal spielerisch, weil er hat ja teilweise die besten Matches bei dem Turnier gespielt. Das Match gegen Machac war eins der absolut besten Matches des ganzen Turniers. Es gab nicht viele Fünfsatz-Thriller, Boris, komischerweise. Es ging alles relativ glatt in drei Sätzen aus bei den Männern. Bei den Frauen eigentlich auch, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Komisch, naja, können wir ja nochmal drüber sprechen. Aber das war eines der besten Matches. Seine Leistung gegen Taylor Fritz in der vierten Runde war eines der perfektesten Matches vom ersten bis zum letzten Punkt, wenn man auf Taktik eingeht, wie er kurz einen Slice spielt und dann wieder hoch und dann wieder schnell. Und dazu muss man sagen, bis vor ungefähr einem Jahr hat Lorenzo Musetti kaum Matches auf Hartplatz gewonnen, weil ihm das immer alles zu schnell ging. Und jetzt hat er Hongkong-Finale gespielt und hier hat er eigentlich Djokovic auf der Pfanne. Also der entwickelt sich rasend schnell. Aber das wollte ich sagen, sein Turnier stand irgendwie unter einem schlechten Stern, weil die kamen an, sein Physio musste sofort ins Krankenhaus. Sie dachten, er hat einen Blindarmdurchbruch. Es war dann was anderes, war aber auch nicht so gut. Er war dann 4 Tage im Krankenhaus, dann kam er wieder raus. Vor ein paar Tagen musste sein Fitnesstrainer ins Krankenhaus. Das war nicht so schlimm, aber es war trotzdem, ne? Also es war irgendwie so, manchmal gibt's das so, dass dann Sachen unterm schlechten Stern stehen und das jetzt kam heute noch die Verletzung hinzu und gestern habe ich ihn noch getroffen beim Kaffee holen. Er hat ganz sehr italienisch, finde ich super. In Australien weißt ja alle eine Latte mit Hafermilch und Latte mit Mandelmilch und bitte oben noch ein bisschen Schokostreusel drauf und hier.
Genau.
Und Lorenzo Musetti neben mir, doppelten Espresso bitte und schön den schwarzen Kaffee runtergehackt.
Genau.
Da
so machen das Italiener,
Ganz genau. Es war so italienisch auch, Boris, weil an dieser Players Bar alle holen sich diesen Kaffee und er hat dann auch alle holen sich den natürlich in diesem Plastikbecher, weil man ja damit dann wahrscheinlich rumläuft und noch mal ins Gym geht oder in den Locker. Und nee, Lorenzo hat den dann in so einer kleinen Tasse diesen Kaffee zu nehmen, hat dann den Espresso.
Finger so ein bisschen so.
Wie so ein richtiger Italiener einfach hat er sich dann so den Espresso reingezwungen und da habe ich neben ihm gestanden, da haben wir so kurz geschwätzt, da hat er mir das erzählt mit dem Physio und dem Fitnesstrainer und da habe ich ihn noch so gefragt, aber jetzt bist du Hartplatz-Spezialist, da hat er mich noch ausgelacht und deswegen hat es mir heute noch mal mehr leid getan, dass ich diese Verletzung gesehen habe, aber Boris, dein ehemaliger Schützling, der spielt unglaublich, auch wenn er ein bisschen Glück hatte, aber manchmal muss man auch Glück haben in so einem Grand Slam Turnier.
Ja, ich meine, ich fand aber die Reaktion von Novak sehr gut nach dem Match. Also er hat wirklich offen und ehrlich gesagt, er hätte eigentlich heute nach Hause fliegen müssen. Lorenzo war der bessere Spieler, hätte das gewinnen können. Also da gibt es auch schon mal andere Aussagen von anderen Spielern. Mhm. Also es ist wirklich Fair Play. Ihm kann das nicht recht sein. Er ist ein stolzer Spieler. Er will auf dem Match fair und square gewinnen, nicht durch eine Verletzung. Auch die Tatsache, dass in der Runde davor gegen Mensik er sozusagen ein Freilos bekannt, weil Mensik verletzt war. Das ist zwar ganz nett, aber er hatte 4 Tage Pause, also er ist komplett aus dem Turnierrhythmus. Mhm. Dazu hat er ganz wenige Matches überhaupt gespielt seit November. So, wenn also ihm fehlt echt die Matchpraxis und das sieht man an seinen Blasen, der Arme. Mhm. Also es wird auch in den Tagen nicht besser, wenn du eine Blase hast. Du hast einfach zu wenig Hornhaut, weil du zu wenig gelaufen bist, im Match gelaufen. Also das ist nicht optimal. Aber er ist noch drin. Das ist die Hauptsache. Er spielt Tennis, weil er Grand Slam Turniere gewinnen will. Er will auf die 25 kommen. Und also körperlich, jetzt außer den Blasen, ist er, glaube ich, topfit. Ja. Und jetzt hat er die Chance gegen Sinner einfach seinen Traum von einem weiteren Finale in Australian Open wahrzumachen. Also ich würde ihn nie auszählen oder nie. Ich habe ihn immer auf der Rechnung, solange er Tennis spielt. Und er kann ja auch nichts dafür, dass der Musetti sich jetzt verletzt hat. Was soll er machen, ne?
Ja, und es war ja bei Jannik Sinner, ich wollte dich nämlich jetzt gerade fragen, glaubst du, dass das irgendwie an einem Selbstbewusstsein vom Spieler nagt, wenn du eigentlich wie in Anführungszeichen raus warst, weil du bist ja nach 0-2 Sätzen, wie natürlich kann man es drehen. Es gab bei diesem Turnier übrigens das Rekord in der Open Era, nur ein einziges Match, das gedreht wurde nach 0-2 Sätzen, das war Daniil Medvedev in der zweiten oder dritten Runde, glaube ich, gegen Marojan, gegen Fabian Marojan. Sonst gab es immer mehrere von diesen Sätzen. Diesmal war es nur ein einziges Match, das nach 0-2 Sätzen gedreht wurde. Aber ich wollte dich gerade fragen, glaubst du, das nagt an einem Spieler Selbstbewusstsein? Und dann musste ich dran denken, bei Sinner war das ja genau gleich in Wimbledon, als Dimitrov sich verletzte nach 0-2 Sätze.
Richtig.
Und Sinner hat dann trotzdem Wimbledon gewonnen. Also so richtig... Vielleicht nicht, vielleicht spielt man dann, wie die Amis so sagen, mit House Money. Weißt du, man hat so vom Casino Geld vom Casino bekommen und kann damit halt ein bisschen zocken, oder? Was glaubst du, wie es psychologisch, du kennst Novak viel besser als ich, wie es psychologisch bei Novak so eine Halbniederlage, die dann doch gut geht, ankommt?
Also wenn du jetzt ein unerfahrener Spieler wärst, der zum ersten Mal jetzt im Halbfinale eines Grand Slam stünde, dann ja. Dann knackt das am Selbstbewusstsein. Jeder macht sich so ein bisschen lustig und du weißt auch nicht so recht. Djokovic steht jetzt in seinem 54. Grand Slam Halbfinale. 54. Hast du richtig gehört? Ja?
Das ist so absurd.
Der geht davon aus, dass er da hinkommt. Also für ihn ist das heute, glaube ich, egal, wenn er die Wahrheit sagen würde. Der weiß, dass er gut genug ist und er weiß, dass er auch immer normalerweise Chancen hatte gegen Musetti. Heute lief es nicht so gut, das hat seine Gründe. Aber ich glaube, letztendlich muss ihm das egal sein. Er wird sich auf Sinner konzentrieren und hoffen, dieses Spiel zu gewinnen.
Und wie siehst du es gegen Jannik Sinner und Novak Djokovic?
Also Sinner hat mich heute überzeugt. Also wenn Sinner so die Form hat, dann wird Sinner gewinnen. Aber es ist ein ganz anderes Spiel. Da kommt es nicht so sehr auf den Aufschlag von Djokovic an, sondern auf die Strategie, wenn das Grunlin-Duell anfängt. Es kommt dann auch im Laufe des Matches auf die Fitness an. Wer ist dann, wenn es einen vierten Satz gibt oder fünfter, wer ist dann fitter? Da weiß ich heute nicht, wer der Fittere ist. Es kommt ein bisschen aufs Wetter an. Die werden Freitag das zweite Halbfinale spielen. Ich habe gehört, dass es etwas wärmer werden soll am Freitag, aber eben nicht zu warm, dass das Dach geschlossen wird. Das sind so Spiele, für die lebt Novak Djokovic. Das ist für ihn der Grund, warum er noch Tennis spielt, ist, um gegen Sinner Halbfinale in Melbourne zu spielen. Und ich glaube, wir werden einen ganz anderen Djokovic am Freitag sehen, als wir ihn heute gesehen haben.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Halbfinale. Ich freue mich ein bisschen mehr aufs andere Halbfinale. Und das hat nämlich damit zu tun, dass unser allseits geliebter Alexander Zverev es ins Halbfinale geschafft hat mit fantastischem Spiel. Vor allem, ich würde sagen, seit dem dritten Satz gegen Cameron Norrie hat er sich unglaublich gesteigert. Ich habe ihn im On-Court-Interview gefragt, ist es das Nächste, dass du an dem besten Tennis deines Lebens bist? Und er wollte es nicht jinxen, wie er gesagt hat. Aber ich habe in seinem Gesicht gesehen, Boris, ich meine, du kennst ihn auch gut, wenn man jemanden einfach im Gesicht ansieht, dass jemand so zufrieden und glücklich ist, mit der Art Tennis zu spielen und dass es ihm Spaß macht. Und das habe ich gesehen und ich würde schon sagen, dass es wirklich mit das beste Tennis seines Lebens ist. Wie hast du Sascha Zverev jetzt beobachtet im Laufe des Turniers?
Na, also wir haben alle spekuliert, wie kommt er aus der Winterpause, an was hat er gearbeitet. Wir wussten alle, dass er den United Cup spielt. Ein Match gewonnen, eins verloren, relativ glatt gegen Rubi Hurkacz. Ich dachte schon, oh Gott, oh Gott. Und da waren wir alle gespannt auf die erste Runde. Das war nicht einfach gegen den Dialog, hat den ersten Satz verloren. Und weißt du, für meinen Geschmack, seit wann er sein bestes Tennis spielt, ist seit der Regenpause gegen Muller. Da muss irgendwas passiert sein. Der kommt raus und spielt. So gut habe ich Sascha Zverev noch nie gesehen. Weil er das konstant hat. Immer mal wieder einen guten Satz oder mal auch zwei Sätze. Aber jetzt Match für Match immer leicht gesteigert, abhängig vom besseren Gegner. Cerundolo dachte ich vor Match, das kann eng werden. Pustekuchen, das war das leichteste Match für ihn. Cerundolo tat mir teilweise leid. Der wusste gar nicht mehr, was er machen sollte auf Hartplatz.
Der hat den richtig runtergelassen.
richtig runtergelassen und eigentlich nie eine Schwächeperiode gesehen. Bei Sascha Lernertin fand ich unglaublich gut. Also ich fand den Amerikaner, das ist mein Tipp für den nächsten Top-10-Spieler, ist Lernertin.
Ja, ja, interessant.
Das finde ich
ja
fantastisch, wie der spielt. Und da war Sascha unter Druck. Er war der Favorit, er musste liefern, er war Satzball hinten im vierten und er hat geliefert. Und in dieser konstanten Form habe ich ihn noch nie gesehen. Deswegen ist er für mich auch Favorit gegen Carlos Alcaraz.
Und ich bin so froh, weißt du noch, als wir unseren letzten Podcast aufgenommen haben, habe ich dir doch gesagt, dass er mir nicht sagen wollte, woran er gearbeitet hat. Aber genau, ich habe mich ja immer zu seinem Training geschlichen, okay, und habe so ein bisschen geguckt. Und ich finde, dass er das echt gut umsetzt. Ich habe das gesehen mit der Vorhand, der versucht einfach vorne mehr durch den Ball zu gehen, als immer dieses nach oben, ne, was wir ja von ihm kennen aus der Vergangenheit, dass er dann immer so über den Ball und dann, wenn er tight wird, dann wird der Ball kurz und dann gegen Sinner, Alcaraz, Shepherds in der Kiste. Und er hat sich so bemüht, im Training immer vorne durchzuschwingen, auch wenn er die Bälle verschlagen hat. Und ich bin so froh, dass es jetzt zusammenkommt erstens und es geklickt gemacht hat auf dem Platz. Und jetzt traut er sich auch ein bisschen offener darüber zu reden, an was er gearbeitet hat. Ich kann das auch verstehen als Spieler, dass man nichts sagen will, was man da nicht umgesetzt bekommen hat. Das wäre das Schlimmste, wenn du sagst, oh, ich habe so viel Stops trainiert und dann landet jeder im eigenen Schuh. Weißt du, das ist ja auch peinlich. Aber jetzt habe ich das Gefühl, auch durch das Selbstvertrauen und wie er gespielt hat in den letzten Matches, dass er sich auch traut, ein bisschen mehr darüber zu sprechen, woran er gearbeitet hat. Und mich freut es total, dass er das schafft. Ich sag immer, es sind so ein bisschen zwei Saschas auf dem Platz. Manchmal kommt so in Phasen, bei Cerundolo war das, wir hatten die Statistik, da war er bei 120 km/h im Durchschnitt auf der Vorhand. Das war schneller als ganz viele das war so in den Gefilden von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Ja. Und dann, als es so kurz eng wurde, als Cerundolo anfing besser zu spielen, fiel die dann wieder runter auf 96 km/h im Durchschnitt und hat sich dann aber wieder gesteigert, weißt du, deswegen, das meine ich mit, also hat sich hinten raus dann wieder gesteigert, das meine ich mit so, da sind gerade zwei Saschas auf dem Platz, da ist noch, der Alte ist noch manchmal da, der dann so sich kurz zurückzieht, aber ich finde, diese Phasen sind viel kürzer geworden, es sind dann mal so zwei, drei Punkte, vielleicht mal ein Spiel, aber dann zwingt er sich wieder, offensiv zu sein, nach vorne zu gehen, die Bälle früh zu nehmen, auch mal Surfen-Volley zu spielen, gegen Cerundolo hat er einen Matchball mit einem Stopp abgeschlossen, also man sieht einfach das, und ganz ehrlich, Boris, das ist meine Theorie, mein Hot-Take für den Abend. Okay. Ich finde, dass ganz viele Männer das beste Tennis ihres Lebens spielen. Ben Shelton hat zwar heute gegen Jannik Sinner nicht bestanden, aber der hat die letzten drei Matches besser gespielt, als Ben Shelton jemals gespielt hat. Lorenzo Musetti hat in den letzten drei Matches, auch heute, bis er sich verletzt hat, das beste Tennis gespielt auf Hartplatz, was Lorenzo Musetti jemals gespielt hat. Das gleiche gilt für Sascha Zverev und für Alex de Minaur. Der hat auch noch nie so gut, so schnell, so fantastisch serviert. Und für mich ist das der Sinner-Alcaraz-Effekt. Die wissen, die zwei sind so weit weg, dass selbst jemand wie Sascha, der sich in Vergangenheit eher dafür bekannt war, seinem Spiel treu zu bleiben, dass selbst er sich in der Offseason gesagt hat, Alter, fuck it, sorry für die Wortwahl, aber der hat wirklich gesagt, die sind so weit weg, ich muss was ändern, weil sonst ist der Zug endgültig abgefahren. Hast du das nicht das Gefühl, dass das so ein bisschen...
Ganz wichtiger Punkt, Andrea, hast du sehr gut beobachtet. Ich habe auch das Gefühl, da haben sich einige hinter der Ära Djokovic, Federer, Nadal auch ein bisschen versteckt, von wegen, die sind so gut, die können wir nie erreichen. Und plötzlich, schwuppdiwupp, ist Alcaraz links vorbei und Sinner rechts. Und da gibt's einige, die gibt's in den ersten 10 nicht mehr. Ich sag mal, Tsitsipas und Medvedev und also Generation Zverev. Und ich glaube, Zverev hat sich gedacht, wenn nicht jetzt, wann greife ich nochmal richtig an? Und ich glaube, da ist was mental in der Winterpause passiert, von wegen, wenn ich jetzt nicht mein bestes Tennis spiele und an allen möglichen Ecken und Enden arbeite, um mich zu verbessern, dann ist der Zug womöglich für immer abgefahren. Und so ist er zurückgekommen und wie du richtig sagst, er spielt sein bestes Tennis, weil er es muss. Also es langt nicht mehr mit Handbremse, es langt nicht mehr vorsichtig, weil dann gibt's noch andere, die heißen nicht Alcaraz und Sinner, die heißen Lernertin und Co., die kommen dann auch vorbei und überholen einen. Ne? Mein Tsitsipas steht auf der Weltliste wo? 30? 32? Weißt du? Das geht dann relativ schnell, wenn du dich nicht stetig verbesserst. Und ich glaube, dass dieser Aha-Effekt ist bei Sascha Zverev passiert. Bisschen Bauchweh habe ich wegen dieser zweitägigen Pause. So, der war auf dem Höheflug, Matchball verwandelt, Halbfinale erreicht und dann muss er sich wieder zurückfahren und hat jetzt 2 Tage Pause. Ich fand ihn körperlich sehr gut, ich fand ihn auch von der Strategie her gut. Was macht das mit seinem Kopf? Hat er vielleicht zu viel Zeit nachzudenken, was das bedeuten könnte?
Ja, das ist eine gute Frage, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das stimmt, er spielt nämlich erst am Freitag. Er hat, was ist heute bei uns? Ich bin auch schon völlig verwirrt. Genau, heute ist Mittwoch. Ja. Mittwochabend, kurz vor Mitternacht.
Er hat am Dienstag gespielt.
Am Dienstag, genau. Gestern war er in der Tagsession und spielt am Freitag in der Tagessession. Also er wird bei Tag spielen. Ja. Das Einzige, das macht mir ein bisschen Sorgen. Er hat an diesem ultra heißen Tag gespielt gestern. Es war 45 Grad, Hitze des Todes. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und dann sagte einer, oh, aber es ist
Hitze
ein bisschen
des Todes.
Es war wirklich Hitze des Todes. Und dann bin ich so rausgegangen, um zu sehen, so, ja komm, wie schlimm kann es sein? Geh raus, Hitze des Grauens. Und dann sagt einer so, ja, aber da kommt so ein Wind. Und dann war es, als würde dir einfach einer einen Föhn ins Gesicht blasen. Wirklich so den Föhn auf allerheißeste Stufe und dann ins Gesicht. Und ich so, den Wind kann ich nicht in meinem Leben gebrauchen. Habe mich umgedreht und bin direkt wieder rein. Das macht mir keine Sorgen, weil wenn das Dach zu ist, wird es auf 25 Grad runtergekühlt. Es ist klimatisiert. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, Sascha hat 21 Asse, glaube ich, serviert gegen Lerner Tien. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass das Dach zu war. Es weht kein Wind, es ist keine Sonne, es gibt null Elemente, die im Spiel sind. Und dann serviert ein Sascha, der sowieso schon einer der besten Aufschläger der Welt ist, natürlich nochmal extrem viel besser. Und wenn dann am Freitag das Dach wieder auf ist, ich hoffe, dass er morgen nochmal richtig Aufschläge macht, wenn es dann, weißt du, weißt ja, wie in Melbourne immer so ein bisschen Wind ist, dass er da dann nicht sich Stress macht, wenn dann der Aufschlag nicht gleich mit 10 Assen loslegt, ne? Weil es halt gegen Lerner Tien diesen Halleneffekt gab, oder? Wie siehst du das?
Ja, der Aufschlag ist seine Grundlage und wenn das Dach zu ist, schlägt man einfach leichter und besser auf. Das ist die Frage, wie ist das Wetter? Ich habe gehört, es wird warm, aber nicht mehr so heiß. Das heißt aber auch, das Dach bleibt auf am Freitag.
Genau, das ist das
Ziel, sagen
die Turnierveranstalter.
Und dann kommt der Wind, dann kommt die Sonne und das davon profitiert wieder Alcaraz, weil der spielt im Freien, also deutlich besser als in der Halle. Also es sind neue Vorzeichen. Für Alcaraz ist es normal, im Halbfinale eines Grand Slam zu sein, wobei jetzt das erste Mal in Melbourne, aber der ging eigentlich davon aus. Mhm. Ich fand seine Kampfansagen nach dem Match Richtung Zverev also auch bemerkenswert, von wegen, also der muss sich bücken und der muss sich anstrengen, spricht für sein Selbstbewusstsein, alles gut. Also die Karten sind echt neu gemischt, aber ich bleib dabei, in der Form von Dienstag ist für mich Sascha Zverev der Favorit.
Für mich auch. Das ist so witzig. Das ist halt für mich auch. Ich habe auch gesagt, nach dem Match, bei mir war es gegen Alexandre Müller, hast du gesagt. Bei mir war es nach dem Match gegen Cam Norrie. Ich fand, dass Sascha mit Abstand von allen am besten aussah. Das war an dem Tag, als Jannik Sinner diese Hitzegeschichte hatte. Oder beziehungsweise einen Tag davor war es. Dann Carlos, finde ich sehr gut, aber der hatte nicht so schwierige Gegner. Weißt du, der war in seinem Feld, ist er relativ gut durchgekommen. Alex de Minaur war so der erste große Test. Den hat er allerdings sehr beeindruckend bestanden, fand ich, Carlos. Mhm. Ne? Gegen Alex de Minaur hat er wirklich richtig gut gespielt. Aber sonst fand ich, Sascha hatte schon schwierige Gegner. Lerner Tien, sau schwierig. Cirundolo, gegen den er schon 3-mal verloren hat, auch schwierig. Und er hat die alle paniert. Deswegen, ich habe auch dann irgendwann nach diesem Cam Norrie-Match, habe ich gesagt, ey, für mich Zverev Sinner im Finale. Und aber natürlich ist es immer noch Carlos Alcaraz. Wobei ich erinnere, vor 3 Jahren hat Sascha Carlos in der 4. Runde im Viertelfinale geschlagen bei den Australian Open. Und zwar relativ glatt in 4 Sätzen. Hätten 3 Sätze sein müssen, hat er sich hinten raus ein bisschen angekackt, aber dann im 4. nochmal das Auto aus dem Graben gezogen.
Dann wollte ich aber fragen, du bist in Melbourne, sein Umfeld ist ja ein bisschen anders. Da ist so eine blonde Hamburgerin immer da. Also spielt die eine Rolle oder ich habe keine Ahnung. Aber man munkelt hier in München, der ist so ausgeglichen, der ist so lustig, dem geht's immer so gut. Gibt's da irgendwas, was wir nicht wissen? Andrea, du bist vor Ort.
Ich bin vor Ort. Kein Kommentar, sage ich nur. Ich weiß nicht. Okay. Ich heiße Peter und Klaus und ich weiß von nichts. Ich kann dazu nichts sagen. Dazu müssen sich die Beteiligten äußern. Aber was auf jeden Fall, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe ihn jetzt wirklich ein paar Mal nicht nur im Interview gehabt, sondern auch so gesehen. Er wirkt unheimlich glücklich. Ich glaube, dass auch ein großer Teil davon ist, dass er wieder schmerzfrei ist auf dem Platz, dass er das erste Mal wieder seit längerem schmerzfrei spielt und frisch ist. Und das ist einfach, man hat in Australien, spielen die besten Spieler ihr bestes Tennis. Tennisspieler sind nie komplett frisch, aber die sind einigermaßen frisch, weißt du? Die haben an Sachen gearbeitet, die haben Bock auf Tennis. Wenn du mal an die US Open denkst, da war ja 80% der Spieler sind auf dem Zahnfleisch gegangen und haben richtig Bock und Spaß und das macht einfach auch Bock, dann Tennis zu gucken. Also dem geht's einfach gut und wir sollten nicht hinterfragen, warum, dem geht's einfach gut und das sieht man auf dem Platz und das sieht man in seinem Spiel und das eine beeinflusst bestimmt auch das andere. Wenn man gut spielt, fühlt man sich gut als Tennisspieler und wenn man sich gut fühlt, spielt man auch gut und das sieht man bei ihm.
Also was auch immer der Grund ist, ich sag mal weitermachen. Einfach nur so weitermachen, weil ich habe heute erfahren, dass der letzte Deutsche einen Grand Slam 1996 gewonnen hat. Und das war auch ich noch. Also es ist viel zu lange her. Wir müssen mal wieder einen Deutschen haben bei den Herren. Angie Kerber hat ja hier vor 10 Jahren gewonnen. Wir müssen wieder einen deutschen Mann haben, der ein Grand Slam Turnier gewinnt. Verdammt nochmal.
Also es würde wirklich so von der poetischen Geschichte her super passen, denn du hast es gerade gesagt, Angie Kerber hat vor genau 10 Jahren hier Serena Williams im Finale geschlagen. Sie ist auch hier, Angie Kerber. Du wurdest vor 10 Jahren das erste Mal die Nummer, oder vor 20 Jahren das erste Mal die Nummer 1, ne?
Ja, es oder war vor 176 Jahren.
Ich wusste jetzt nicht genau die Jahreszahl, aber ich habe heute, hat mir irgendjemand gesagt, du warst
vor 35 Jahren, um bei der Zahl zu bleiben. Genau.
Heute und auch hier, ne? Heute und hier war das auch.
Ja.
Und dann
da
noch
warst du
das
noch gar
letzte
nicht auf geboren, oder? Bist du 32, 33?
Ich bin 87 geboren. Ja.
Okay,
87. Also das heißt, weißt du, da kommt viel zusammen. Und dann sagst du gerade noch, und 96 war das letzte Mal, dass ein Grand Slam von einem deutschen Mann gewonnen wurde.
Ja.
Der deutsche Mann, der einen Grand Slam gewonnen hat, außer Michael Stich, ist relativ einfach an einer Hand abzuzählen. Und der sitzt mit mir hier. Und es bin nicht ich. Ich bin nicht der letzte deutsche Mann, der einen Grand Slam gewonnen hat.
Nein.
Deswegen, zusammenkommen, oder?
Ja.
Findest du nicht, es ist mal wieder an der Zeit. Ja.
Es ist mal wieder an der Zeit, dass wir einen Grand Slam-Sieger haben. Ja.
Ja, absolut. Also ich freue mich. Aber ganz ehrlich, selbst wenn er es nicht gewinnen sollte, wegen Carlos, wegen Jannik und so weiter, wenn er so weitermacht, wird er eins gewinnen. Weil die werden nicht immer, man hat es wieder gesehen, ne? Der Jannik ist fast vor Hitze kollabiert, wenn das Dach nicht zugeht. Ja. Die werden nicht immer jeden Tag so spielen, wie sie spielen. Es wird irgendwann ein Dip kommen. Und wenn Sascha da weitermacht, wo er jetzt angefangen hat, dann wird seine Chance kommen. Ich glaube, dass sie hier schon kommt. Aber selbst wenn nicht, glaube ich, dass er ist in der Blüte seiner Zeit. 28 ist für einen Mann das perfekte Alter. Habe ich gehört.
Nee, also da bin ich ganz bei dir. Also der macht jetzt vieles richtig und er ist auch zu gut, dass er dann am Ende seiner Karriere keinen gewonnen hat. Also das würde nicht reinpassen. Also ich bleibe positiv. Ich glaube, er schafft es hier in Melbourne.
Super, das freue ich mich. Ja. Wollen wir noch mal kurz über die Frauen sprechen?
Bitte.
Sehr gut, also unbedingt. Da ist es, also erstmal müssen wir, das haben wir gar nicht erwähnt, das ist ja das Allerkrasseste, es war das allererste Mal in der Open Era, dass die Top 6 Gesetzten alle bis ins Viertelfinale gekommen sind, Männer und Frauen. Das gab es in der Open Era noch nie. Das fand ich schockierend. Überrascht dich
und
das?
Und also Open Era geht los seit 1972, 73?
Genau, ja, 273, ne? Glaube ich, ja.
Ja. Nee, das ist außergewöhnlich, kann man sagen. Dann sind die 6 bei den Damen und Herren einfach auch besser wie der Rest. Also das ist erstmal eine gute Nachricht. Dann sind sie auch da, weil sie einfach besser gespielt haben. Aber nein, es gab ja so viele Upsets in der Vergangenheit. Die sogenannten Hochgesetzten haben früh verloren. Und deswegen ist das gut für die Sponsoren, für das Fernsehen, für uns, dass eben die bekannten Namen hier im Viertel, im Halbfinale sind. Weißt du noch was? Die 4 Halbfinalisten bei den Damen hat noch keiner einen Satz verloren.
Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst.
Allen vier Spielerinnen sind alle ohne Satzverlust ins Halbfinale. Also auch da sieht man eine Steigerung zur Vergangenheit. Aber jetzt mal konkret, Sabalenka gegen Svitolina. Die eine ist 1,83 groß, hat so viel Power wie ein Mann und Aufschlag und so weiter. Und die andere ist fast eine zierliche aus der Ukraine, hat natürlich einen sagenhaften Coach und der heißt Gael Monfils. Aber also unterschiedliche Spielrichtungen. Wen siehst du denn da vorne?
Für mich ist Aryna Sabalenka die Spielerin des Turniers. Was sie hier abgeliefert hat, ist der absolute Hammer. Und ich meine gar nicht so, klar spielt sie gut, klar spielt sie mit viel Power, klar hackt die Winner rein. Aber Boris, die spielt Surfen-Volley, die spielt kurze Slice, die spielt Stops. Die hat sich wieder in der Offseason hingesetzt und hat sich vorgenommen, ich entwickle mein Spiel weiter. Ich bleibe nicht stehen. Wenn ich die Nummer eins werden will, bleiben will, dann muss ich mich weiterentwickeln. Und was sehr interessant war, bei dem, ich habe sie interviewt bei so einem Sit-Down-Interview. Da waren wir wirklich nur sie und ich in einem Raum. Und da, finde ich, kann man immer so ein bisschen privater fragen. Ja. Und da habe ich sie so gefragt, hey, du bist jetzt seit 2 Jahren die Nummer eins, hast du was über dich gelernt, was du noch nicht wusstest oder was du an dir selbst neu entdeckt hast? Und sie hat gesagt, und das fand ich total spannend und es hat mich an dich erinnert, Boris, sie hat gesagt, mich hat überrascht, dass als ich die Nummer eins wurde, dass das für mich null mit Druck verbunden war, sondern dass ich das Gefühl hatte, hier gehöre ich hin und das muss ich muss jetzt an mir arbeiten und mich entwickeln, um das zu verteidigen. Aber es war nicht mit so einem absurden Druck verbunden, weißt du? Und das hat mich so überrascht, aber es hat mich auch richtig gefreut, weil so kommt sie mir auch vor, wenn du mal überlegst, die liebt es, Nummer eins zu sein und sie ist eine gute Nummer eins, oder? Siehst du das nicht ähnlich?
Sie ist eine wunderbare Nummer eins. Man spricht wieder über das Damen-Tennis. Ich finde auch ihre Auftritte auf ihren sozialen Netzwerken gut. Also man sieht auch eine private Aryna Sabalenka. Man kennt ihren Freund, man kennt ihren Umfeld, man kennt ihre Hobbys. Also sie versteckt sich nicht. Sie blüht förmlich auf als Nummer eins. Also auch dann Vorbild. Einzigste, wo ich so ein bisschen kritisch war, nächstes Mal beim Exhibition nicht gegen die Kyrgios, sondern gegen einen anderen Mann. Yeah. Okay, aber das ist jetzt Schnee von gestern. Aber der Auftritt von ihr ist wirklich hervorragend und es tut dem Damensport hervorragend, so eine Nummer eins zu haben. Auch ihr Kleid gefällt mir, dieses farbenfrohe. Auch die Kommentare von wegen, die Männer sind schwächer wie die Frauen, deswegen musstet ihr dann das Dach zumachen. Ich habe das Viertelfinale am heißesten Tag mit offenem Dach. Also ich finde das gut, dass sie die eigene Stärke auch lebt. Und das gefällt mir so gut. Und ich glaube auch, dass Sabalenka zu viel Power hat für Svitolina.
Ja, ich glaube, das einzige, Sabalenka wird, die einzige, die ihr gefährlich werden kann, ist Rybakina einfach, weil sie 1:1 in der Power matchen kann und weil sie halt, Rybakina hat mit Abstand die meisten Asse geschlagen, hat mit Abstand die meisten Aufschlagspiele gewonnen, Prozente nach dem ersten Aufschlag, nach dem zweiten Aufschlag. Die ist halt so eine, die kann mit der Sabalenka bis 5 beide, 6 beide und dann weißt du ja selbst, wie es ist. Ja. Dann sind halt 2-3 Punkte Unterschied. Der Unterschied, das war auch heute gegen Swiatek so, die Swiatek war bis 5 beide super dran, macht einen dummen Rückhandfehler, es kostet sie das Break 5-7 und dann ist sie so psychisch ein bisschen weggebrochen. Aber die Rybakina, die kann halt einfach selbst, wenn sie nicht gut spielt, ihren Aufschlag halten. Und dann, und das ist so das Einzige, was ich finde, Sabalenka gefährlich werden kann. Allerdings muss ich sagen, dass halt bei der Svitolina, das sieht man auch gegen so eine Andreeva, dass die Svitolina, die hat halt diese innere Motivation für ihr Land, was zu leisten. Stimmt. Und ich glaube, da kann man einfach über sich hinauswachsen, Boris. Weißt du, so wie sie gegen Andreeva auf dem Platz stand, du hast gesehen, die hätte sich, keine Ahnung, die Haut aufgerissen, um dieses Match zu gewinnen.
Ja.
Und sie wird halt morgen.
Andreeva kommt aus Russland, deswegen.
Aus Russland, genau. Ja, und und ich glaube, sie auch morgen gegen eine Belarusin wird das ähnlich sein, dass die Svitolina sterben würde auf dem Platz, um dieses Match zu gewinnen. Und man kann dann Kräfte aus sich herausholen, die nicht mehr menschlich sind, weißt du?
Ja,
und deswegen würde ich da
nicht
nie so sagen. Deswegen würde ich nie sagen, das ist 100% Sabalenka. vielleicht in einem normalen Match, aber ich kenne Svitolina, ja, seit sie fucking 15 ist. Ich kenne sie, ja, seit 20 Jahren und es ist schon immer eine absurde Kämpferin gewesen. Und seit sie seit die Ukraine überfallen wurde, ist die nochmal krass kämpferischer geworden. Ich kann es nicht anders erklären. Man muss es sehen, um es zu verstehen. Aber ich glaube, dass das nochmal ganz andere Kräfte aus ihr hervorbringen könnte.
Es scheint so zu sein, sie hat dieses Jahr noch kein Match verloren. Das Vorbereitungsturnier gewonnen, jetzt hier keinen Satz verloren. Also die ist in blendender Verfassung. Und das, wie gesagt, als junge Mutter. Wie das geht, werde ich nie verstehen. Aber ihr seid anders gemacht wie wir Männer. Ja.
Nein, ich werde es auch nicht verstehen. Ich möchte nur eine Sache noch sagen. Jess Pegula ist die vierte Halbfinalistin. Bitte. Und wenn ich mir aussuchen könnte, wer gewinnen sollte, dann ist es für mich Jess Pegula aus einem einzigen Grund, Boris. Und er ist so banal, aber ich war wirklich im positivsten Schock. Jess Pegula hat heute gegen Amanda Anisimova gewonnen. 6-3, 7-6. Es war ganz schön eng, vor allem psychisch eng. Ne? 6-2, 7-6 war es. Jessica Pegula hat hinten gelegen im zweiten, hat sich nochmal zurückgekämpft. Dann hatte Anisimova Satzbälle. Also du weißt auch, wie es ist, gegen eine Landsfrau oder einen Landsmann zu spielen. Da ist die Spannung nochmal höher. Ich habe heute auch gespielt. Danke der Nachfrage. Es ist nicht gut gelaufen. Anyways, es interessiert auch keinen. Ich komme vom Platz. Es ist 19.26 Uhr. Ich gucke auf mein Handy. Ich komme vom Platz, gucke auf mein Handy. Es ist 19.26 Uhr. Lauf vom Platz am Gym vorbei. Kommt mir Mark Merklein entgegen, der Trainer von der Jess Pegula, mit drei Kisten Bällen. Dann sage ich zu ihm, vor drei Stunden hat die gegen Anisimova gewonnen.
Wow.
Viertelfinale Grand Slam. Dann sage ich zu ihm, Mark, what are you doing? Was machst du? Und dann sagst du mir, wir gehen trainieren. Und ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen. Dann habe ich gesagt, was? Und der so, Jess hat noch nicht einmal bei Nacht gespielt und morgen die Halbfinals werden am Abend gespielt. Die spielen morgen, die haben keinen Tag frei. Das heißt, die Jess hat gegen Anisimova gewonnen, hat sich 2 Stunden in die Umkleide gelegt und ist dann wieder raus und hat eine Stunde draußen um 19.30 Uhr nochmal trainiert, um morgen Halbfinale beim Abend zu spielen. Und ich habe alle meine Hüte gezogen. Ich bin auch zu Marc hin. Der dachte, ich bin eine völlige Psycho-Olle. Ich bin hin, hab ihn umarmt, hab so gemeint, I'm so impressed. Ich bin so beeindruckt. Und er so, but it's normal. Ich so, nein, das ist nicht normal. Das würden das würden 95%, vielleicht sogar 99% der Spieler und Spielerinnen nicht machen. Das ist nicht normal. Und ich find's hammerhart, egal wie es ausgeht. Ich wollte dir nur sagen, dass du meinen höchsten Respekt hast, oder? Ja. Du auch, oder Boris? Du siehst es ähnlich.
Nee, also das, vor allem, weil das Halbfinale morgen ist, das ist kein Feiertag.
Morgen.
Das war heute auch am Tag, das Match, das war anstrengend, dass sie das noch macht. Das sieht auch ihr Ziel, ihre Motivation. Die ist noch nicht zufrieden mit dem Halbfinale. Aber eine andere Frage habe ich noch. Warum hat Rybakina keiner auf der Liste? Warum ist die so komplett unter dem Radar? Da spricht keiner groß drüber. Ich meine, die hat das Masters in Riyadh gewonnen und ein bisschen Preisgeld in Wimbledon gewonnen. Warum hat die irgendwie nie einer auf der Liste?
Also erstmal möchte ich uns wieder loben, Boris. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ich mache das ganz gerne. Ich bin da wie Mera Andreeva, die sich immer selbst dankt. Und ich danke uns, Boris, weil wir haben in unserem Podcast gesagt, dass wir glauben, dass die Favoriten dieses Jahr ganz schön stark sind und dass die sich durchsetzen werden. Und das haben sie auch getan. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß nicht, ob ich es in unserem Podcast gesagt habe, aber ich habe es irgendwo gesagt. Ich habe gesagt, ich glaube, dass Rybakina ins Finale kommt. Also so ganz unterm Radar ist sie nicht. Aber ich muss sagen, dass sie eben eine sehr, sehr reservierte Persönlichkeit hat. Sie ist unheimlich schüchtern. Sie ist sehr introvertiert. Sie ist ein wunderbares Mädchen. Ganz nette, höfliche, einfach eine super Frau. Aber sie ist halt sehr schüchtern. Sie gibt nicht viel Preis. Sie ist nicht sehr extrovertiert, wenn du eine Sabalenka nimmst. Ne? Sie ist keine Amerikanerin wie eine Jess Pegula, die halt immer mit einem Tross an Medienleuten rumreist, weil es so viele von denen gibt. Ne? Die haben halt immer 15 Medienleute da. Na klar bauschen die das dann auf. Und dann fällt die halt immer so ein bisschen hinten runter. aber die ist so gut heute auch wieder, wie die gespielt hat gegen die. Und die Iga Świątek hat im zweiten Satz sich echt nochmal zurückgekämpft und hatte dann 15-40, um nochmal zurück ins Match zu finden, war dann die bessere Spielerin. Ganz kurz, war nur so 10 Minuten und dann ist die Rybakina halt so trocken. Ass, Ass, Service Winner, Einstand, nochmal Ass, Service Winner, danke, bitte, tschüss, 6-1 und alle gehen nach Hause. Weißt du, es geht dann halt so rasend schnell, weil die so gut serviert. Und ja, also alle vier mega, mega, mega Spielerinnen, die im Halbfinale sind.
Ja, aber ich muss dich jetzt natürlich die Gretchenfrage stellen. Wer kommt für dich ins Finale bei den Herren und wer kommt für dich ins Finale bei den Frauen?
Ich glaube,
du kannst das gleich mich auch fragen.
Okay, mache ich auch. Für mich ist Zverev Sinner das Herrenfinale und für mich ist Rybakina Sabalenka das Frauenfinale. Wie ist es für dich?
Dann haben wir ausnahmsweise mal die gleiche Meinung.
Oh, oh, oh. Ja. Champagner, ja? Champagner.
Ja. Sehr gut.
Schön. Dann hast du noch etwas, was du sagen möchtest, worauf die Leute achten sollten, oder ist alles gesagt?
Nee, aber du hast es gut erwähnt. Du findest, dass die Qualität hat sich gesteigert. Also die Tennisspieler sind besser geworden in der Winterpause, weil sie frisch sind, weil sie fit sind, weil sie Lust haben, wieder Tennis zu spielen. Und ich finde, dass bei den Damen ist das auch so passiert. Also das Niveau ist deutlich besser als vielleicht letztes Jahr bei den US Open.
Ja. Also es macht richtig Spaß, hier zu sein. Es tut mir leid für alle, die nicht hier sind. Es ist trotz dieses eines 45-Grad-Tages, ist es trotzdem total schön, weil die Spieler halt, ne, ich vergleiche es immer mit den US Open, die haben halt auch einen schlechten Platz im Kalender. Sie sind halt die Letzten. Die Spieler sind so ausgebrannt, wenn die zu mir zum Interview kommen. Die haben so keinen Bock und ich bin dann auch zu Tennisspieler. Ja, aber ich bin dann auch zu sehr Tennisspielerin noch. Ich lass die dann auch, weißt du? Ich frage dann, wie geht's? Die sagen gut, dann sage ich, danke, komm, geh nach Hause, mir scheißegal. Ganz ehrlich, am Ende, weißt du so, und hier, die haben Bock zu schwätzen, die kommen rüber, die erzählen dir Sachen und dann hast du natürlich auch als Person der Medienseite viel mehr Lust, die Geschichte zu erzählen, wenn du halt so Sachen siehst, wie Jess Pegula geht nochmal trainieren oder wenn du mit Lorenzo sprichst und weißt, hey, das ganze Team ist irgendwie im Krankenhaus, es geht denen gut, aber weißt du, die sind irgendwie alle im Krankenhaus, dann hast du natürlich nochmal eine ganz andere Verbindung zu denen und deswegen macht Australian Open so Spaß, weil die halt noch Bock haben, bis sie dann am Ende der Saison halt alle fix und fertig sind mit der Welt.
Alles klar. Sehr gut, Andrea.
Boris, danke dir.
Haben wir gut gemacht. Schön, Hammer, dass du wach geblieben bist und jetzt schlaf ein bisschen schneller und hol dich gut.
Das mache ich. Danke, Boris.
Okay.
Ciao.